Es sind ja ganz viele Aspekte, die erwähnt wurden. Eine gewisse Ratlosigkeit angesichts dieses Auseinanderfallens des Islams auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Art und Weise, wie bei uns über Islam berichtet wird, wie zum Beispiel in Deutschland diese etwas dümmliche Frage gestellt wird, gehört der Islam zu Deutschland? Hier fallen auch in Europa fällt eigentlich einiges auseinander. Wie siehst du das? Das Verhältnis des Bildes, hast du es kurz am Anfang erwähnt, das Bild des Islams in Europa und diese Selbstzerfleischung in der islamischen Welt.
Ja, das ist schon erschreckend, was im Augenblick passiert. Auch die Medien, auch in der Schweiz, bei uns hier sind teilweise etwas ratlos. Jetzt wurde ja vom Bundesamt für Statistik eine Umfrage publiziert. Das haben Sie wahrscheinlich alle mitbekommen, wo mitgeteilt worden ist, wie religiös eigentlich Menschen sind, die mit einem muslimischen Hintergrund in der Schweiz oder in Europa leben. Und es wurde festgestellt, dass etwa 20%, 17% der Muslime, Menschen, die einen muslimischen, islamischen Hintergrund haben, in der Schweiz sich nur als fromm bezeichnen. 83% sagen, sind indifferent oder haben gar keine Haltung zum Islam oder lehnen ab. Das heißt also, wir haben es eigentlich ja nicht mit einer Mehrheitsmeinung unter Muslimen zu tun, sondern mit einer Minderheitenmeinung von Muslimen zu tun, die behaupten, dass der Islam irgendwo eine öffentliche Rolle spielen solle. Das heißt, wir orientieren unser Bild sehr, sehr stark an einer dominanten, auch medial dominanten Minderheitenposition. Und die wird noch weiter radikal aufgebaut, je mehr sich diese Minderheitenposition selbst in der Lage sieht, medial in Szene zu setzen. Das ist der sogenannte Islamische Zentralrat, also eine wirklich marginale Institution in der Schweiz, der es schafft, über seine Medien eine so starke Medienrepräsentation zu entwickeln, dass dann immer ein Bild über den Islam entwickelt wird, das mit dem Islamischen Zentralrat verbunden und verknüpft wird und davon lebt. Und auch der Islamische Staat in Syrien und Irak lebt letztendlich nur als Medienereignis und gewinnt sein ganzes Kapital nur als Medienereignis. Dieses mediale Kapital wird dadurch noch gestärkt, einfach durch die Tatsache, dass wir im Westen eine Wahrnehmung haben von Islam, die auf diese Ränder hin ausgerichtet ist, auf diese ultra-islamischen Tendenzen hin ausgerichtet ist und daraus dann sozusagen als das Ganze konstruieren, den ganzen Islam damit identifizieren. Und das ist sicherlich für sozusagen in der öffentlichen Meinung dann sehr stabil. Man kann dann sehr schön sagen, der Islam ist eine politische Ideologie und gehört nicht nach Deutschland oder nicht in die Schweiz oder das Minarett ist ein politisches Symbol und ähnliches. Dann hat man sehr schöne stereotype Aussagen, die letztendlich nur dem Bild entsprechen, was auf bestimmte radikale oder ultraradikale islamischen Gemeinschaften von sich selbst gern vertreten sehen möchten. Das heißt, hier korrespondieren radikale Auffassungen miteinander und die Mitte, auch die liberale Mitte, bricht dabei vollkommen weg. Versuchen Sie mal einen liberalen Standpunkt zum Islam in der öffentlichen Meinung zu identifizieren. Es fällt sehr, sehr schwer.
Sehr erstaunt, Erich Gisling, sehr erstaunt, Reinhard hat mich ja diese Zahl, die du genannt hast, dass nur 3% der Kämpfer aus der Region selber von Syrien und Irak stammen. Denn zu Beginn war das ja anders. Da kamen die Ultra-Religiösen, also um Baghdadi, und haben sich hauptsächlich breit gemacht bei den frustrierten Sunniten, respektive bei den frustrierten Leuten in Irak, die mal bei der Baath-Partei gewesen sind und die, darauf hast du hingewiesen auch, die dann durch die Amerikaner in ihrer unglaublichen Weisheit einfach arbeitslos gemacht wurden. Das waren ja Millionen. Und die waren ja damals, ich würde jetzt sagen, das müsste etwa 2012, 2013 gewesen sein, waren ja möglicherweise sogar die Mehrheit der Kämpfenden oder der Aktivisten beim Islamischen Staat. Hat sich das so radikal verändern können?
Ja, das hat sich schon sehr... Also bis 2006, 2007 war sicherlich noch die Hauptklientel ein bestimmtes soziales Milieu im Westirak, das den Islamischen Staat damals, der dann gerade entstand, unterstützt hat, weil sie letztendlich auch im Islamischen Staat so etwas wie ein Gegenkonstrukt zur Herrschaft in Bagdad gesehen haben. Manche Kämpfer waren auch dabei, manche alte irakische Baath-Offiziere waren sicherlich auch dabei. Ich würde die Rolle der Leute aber nicht überschätzen. Also ich würde gerne bei vielen darauf hingewiesen, dass letztendlich hier eine ganz starke irakische Baas-Identität noch mitschwingt. Den Punkt sollte, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber ich glaube, den überschätzt man etwas. Das hat sich dann aber nach 2008 geändert, weil sicherlich auch die großen Stämme, die Dulaim-Verbände beispielsweise im Westirak, gesehen haben, dass sie mit, also unter der Kuratel einer solchen Organisation namens Islam, sozialen und politischen Ansprüche und Interessen nicht mehr durchsetzen kann, sondern dass sie allenfalls noch nur noch unter dem Schutz eines solchen Verbandes stehen und dann irgendwann mal sogar gezwungen werden, durch Erpressung gezwungen werden, Gelder zu zahlen. Und diese Erpressungsstruktur, die dann der Islamische Staat aufgebaut hat, der ja auch dann dazu geführt hat, dass manche Stammesführer etwa in Ramadi oder in Fallujah oder anderen Städten geköpft worden sind und dann mit Massenhinrichtungen dann auch wirklich, dass Massenhinrichtungen stattgefunden haben. Das hat letztendlich zu einer gewissen Abkehr geführt, einer jetzt nicht, ich möchte sagen, solidarischen Abkehr, sondern einer Abkehr von den Inhalten. Das heißt also, die Iraker oder Syrer waren immer weniger bereit, selbst in diesen Kampf einzutreten. Und in der Zeit kam dann natürlich auch mal der Zustrom aus dem, etwa aus Russland oder China, vor allen Dingen aus solchen Ländern, so stark, dass letztendlich der Islamische Staat darauf angewiesen war, Einheimische weiter zu rekrutieren.
Ja. Wir haben eine Wortmeldung von Monika Bolliger.
Ja, kann ich dazu noch etwas sagen? Also ich weiß nicht, ob ich das richtig mitbekommen habe, aber soweit ich mich erinnere, diese 3% waren noch von diesen geleakten Dokumenten des Islamischen Staates, die aufgezeichnet haben, wer über die Grenze überhaupt reinkommt. Und was die Leute, die schon auf dem Gebiet waren, die wurden da ja gar nicht registriert. Also wenn ich mich richtig erinnere.
Verstanden. Monika, ich glaube, du solltest nochmals wiederholen und vielleicht ein bisschen langsamer.
Wirst du hier, Platz hier, komm doch schnell
vor. Komm doch hier schnell vor. Ich glaube, wir haben hier vorne bessere Tonqualität.
Es geht alles über Mikrofon.
Diese 3%. Ja. Monika Bolliger kommt, sie ist unterwegs, Rainer. Sie kommt und ist schon gleich da.
Also nochmal zu diesen 3%, stammt diese Zahl 3% nicht einfach aus diesen Dokumenten, die geleakt worden sind vom Islamischen Staat, die eigentlich Registrationsdokumente sind von Leuten, die überhaupt als Kämpfer, die eingereist sind, soweit ich mich erinnere. Und das sind ja nicht die Leute, die schon im Territorium vorhanden waren, plus es ist nur eine bestimmte Zeitspanne, also es ist ja nicht über die ganze Zeit hinweg, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das ist vollkommen richtig. Ja, das ist vollkommen richtig. Also das, was da geleakt worden ist, das sind 22.000 Namen von Leuten, die erst in den letzten, ich möchte sagen, 8 bis 10 Monaten auf dem Radar letztendlich des Islamischen Staates waren, die schon vorher eingebetteten Kämpfer und Kämpfergemeinschaften und Gemeinden sind natürlich nicht erfasst. Man findet da beispielsweise relativ wenige aus Tschetschenien wieder, weil die Tschetschenien waren schon früher im Kontext des Islamischen Staates. Und man sieht deshalb, dass es sich eher um eine aktuelle Bestandsaufnahme handelt und nicht so sehr um eine aus der alten, das Gesamtbild des Islamischen Staates abbildete Abbildung handelt.
Weitere Fragen? Mhm. Peter Basti.
Hallo, Herr Schulze. Inwiefern besteht Identität zwischen dem Denken, um nicht zu sagen, der Ideologie der Wahhabiten und dem parallelen Phänomen des Islamischen Staates?
Sie sprechen damit im Grunde die Spitzen an, der im Verstehen des sogenannten Islamischen Staates maßgeblich ist. Nämlich die Frage, inwiefern sich der Islamische Staat genealogisch tatsächlich auch die wahhabitische Tradition in Saudi-Arabien bezieht. Eines erstmal von der Evidenz her ist völlig klar. Schon 9-11 war im Grunde eine saudische Angelegenheit. Dort waren die größte Zahl derjenigen, die Angriffe durchgeführt haben, die Terroranschläge durchgeführt haben, waren Saudis. Das ist so. 25% der Kämpfer, die heute neu in den Islamischen Staat eintreten, stammen aus Saudi-Arabien. Das ist also offensichtlich, gibt es da etwas wie einen Zusammenhang. Wenn man sich die einige Intellektuelle, Ich wollte immer dieses Wort benutzen, das benutzt man nicht zu. Einer dieser Dogmatiker anschaut, genauer anschaut, was sie schreiben und wie sie schreiben, so sieht man schon einen genealogischen Zusammenhang zu einer innerwahhabitischen Oppositionsgruppe, die etwa an der Universität Medina existiert und teilweise auch im Riyadh existiert, wo sie ihre Bezugspunkte, ihre intellektuellen Bezugspunkte haben. Manche dieser Kämpfer sind tatsächlich aus Milieus gekommen, wahhabitischen Milieus, die in ihrer Kernkritik folgende Aussage haben: Eine moralische Ordnung, wie die Wahhabiya sie vertritt, eine moralische, soziale Ordnung, darf kein Königtum dulden. Das heißt, das Königtum ist eine grundsätzlich, steht im grundsätzlichen Widerspruch zu der moralischen Ordnung, die die Wahhabiten versuchen zu vertreten. Das Königtum ist sozusagen der Antagonismus der Wahhabiten selbst. Und aus der Vorstellung, der ja auch Bin Laden angehörte, heraus ist dann schon eine Idee entstanden, dass es so etwas geben müsse wie eine moralische Ordnung, die von jeglicher staatlicher Bevormundung frei ist. Es ist fast eine merkwürdige Form von quasi anarchistischer Vorstellung, wo also der Islam selbst sich so als Ordnung in den Köpfen und in den sozialen Gefügen der Menschen durchsetzt, dass es letztendlich keine staatliche Exekutive mehr bedarf, weil die Menschen sozusagen nur noch im System des Islam handeln. Das wurde auch in Medina so diskutiert, das wurde auch in Riyadh so diskutiert und bei manchen hat man den Eindruck, ja, die haben dann auch versucht, ihr Glück dann im islamischen Staat zu sehen. Aber das ist die eine Genealogie. Die andere Genealogie, die reicht eher nach Palästina, wo in der Gegend von Haifa und in der Gegend von, ja, vor allen Dingen von Haifa, schon in den 40er, 50er Jahren, Gruppen und Gemeinschaften entstanden sind, also vor und nach der Gründung des Staates Israel, wo zum ersten Mal solche Vorstellungen entstanden, wie dass es etwas geben müsse, das jenseits der alten kolonialen staatlichen Ordnung stehen müsse und dass der Islam gegen diese Ordnung zu stehen habe. Vertreten von der sogenannten Islamischen Befreiungspartei, die ja heute meint, der islamische Staat sei bloß ein Plagiat ihrer alten Ideen, die sie schon seit 1953 vertreten. Ja. Also insofern haben wir zwei Genealogien, die da miteinander verknüpft werden und dann in dem Gemengelage dann von Afghanistan neu aufblühen und neu verteilt werden, neu gemischt werden. Aber es ist sicherlich richtig, einen engen, einen dogmatischen Zusammenhang zu der innerwahhabitischen Opposition zu sehen.
In diesem Zusammenhang habe ich eine Frage von Katrin Karlweiz. Sie ist die Osteuropa-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Bitte sehr.
Ich bin Osteuropa-Korrespondentin, verstehe nichts vom Orient, insofern ist meine Frage vielleicht naiv, ist aber eine Anschlussfrage an diese Wahhabiten-Parallele. Die Tatsache, dass die Amerikaner einen Verbündeten in Riyadh haben oder pflegen, ist bekanntlich problematisch. Aber das, was Sie sagen, führt mich zu der Frage, stützen die Amerikaner damit im Wesentlichen nur die Oberschicht, also das Königshaus, das, wenn die Amerikaner es nicht stützen würden, sozusagen Teil einer oder Opfer einer innerwahhabitischen Revolution sein könnte?
Ich denke ja. Lassen Sie mich die Frage durch das Beispiel erläutern. In Oxford habe ich jüngst nochmal ein Gespräch geführt mit Vertretern von Saudi-Arabien und habe mich schwer darüber beschwert, wie sie dort mit ihren Oppositionellen umgehen, dass sie den wieder auspeitschen oder einen Blogger oder was auch immer ins Gefängnis setzen oder jetzt den schiitischen Geistlichen, ich möchte sagen, ermordet haben, nicht nur hingerichtet, sondern auch ermordet haben, habe ich mich schwer darüber beschwert. Dann hat ein Vertreter des Religionsministeriums, das ist jetzt nicht irgendeine wahhabitische Institution, sondern des Religionsministeriums, sagt, ja, wir finden das auch schrecklich. Ich sage, warum macht ihr das denn dann, wenn ihr das schrecklich findet? Ja, die Bevölkerung erwartet das von uns. Sag ich, wieso die Bevölkerung erwartet das von euch? Ja, wenn wir das nicht täten, würde das Land zusammenbrechen, weil die großer Teil der Bevölkerung in Saudi-Arabien inzwischen so in diese Vorstellungswelten der Wahhabiten sozialisiert worden sind, dass wenn der Staat nicht mehr auf ihre Erwartungen reagiert, eine permanente Revolte droht. Sprich, sogar, wie er mir sagte, 95% der Bevölkerung Saudi-Arabiens würde fahnenflüchtig werden und zum islamischen Staat konvertieren, wenn es das Königtum nicht mehr gäbe. Was, das ist dann eine, die Bevölkerung.
eine grässliche Parallele zu dem, was wir...
50% eurer eigenen Bevölkerung bekundet nicht mehr Loyalitätspakt. Was ist das für ein System? Was habt ihr da für eine Ordnung? Warum habt ihr nicht dafür Sorge getragen, dass so etwas wie eine liberale Ordnung rechtzeitig entsteht und die Leute in einer solchen Ordnung mit groß werden und erwachsen werden? Da sagt er, es ist leider zu spät, das hätten wir schon in den 80er Jahren machen müssen. Das stimmt. Und insofern haben Sie vollkommen recht. Die Stützung, die Saudi Arabien jetzt im Augenblick betrifft, ist natürlich eine Stützung auch, um zu verhindern, dass dieses Land kollabiert.
Das ist eine Parallele übrigens, auf die wir gestern gestoßen sind, wo es hieß, Putin ist liberaler und demokratischer als die Mehrheit des russischen Volkes. Also, weitere Fragen bitte. Erich.
Ja.
Es ist ja in Westeuropa, in Europa, im ganzen Westen taucht ja immer wieder die Frage auf, eine simple Frage, was können wir tun gegen diesen islamischen Staat? Du hast vorher gesagt, den militärisch zu besiegen, ist eigentlich nicht, das ist nicht die Lösung, sicher nicht. Denn du hast gesagt, wir haben eine regionale Banlieuerisierung in verschiedenen Ländern. Im letzten Jahr, glaube ich, sprachen wir darüber und du hast das Thema so formuliert, dort, wo keine Loyalität mehr vorhanden ist gegenüber dem Staat, weil der Staat nur noch als Unterdrücker auftritt, dort ist die Gefahr riesig groß, dass die Leute sich Organisationen zuwenden wie diesem islamischen Staat. Also, nun gibt es Prozesse, die von außen ein wenig beeinflussbar sind. Der Wandel, glaube ich, muss überall immer von innen kommen. Aber das nun definitiv, also die ganze Verarmung, die Banlieuisierung, die Zersplitterung von, oder der Verlust von Ansehen, von staatlichem Ansehen in der Region, das ist von außen, vom Westen aus ja nicht beeinflussbar. Also ist die Frage schlicht und einfach, was kann der Westen denn überhaupt beeinflussen? Nichts, ja. Oder ganz wenig? Oder?
Er hätte schon vor 20 Jahren eingreifen können. Also, er hätte schon vor 20 Jahren eingreifen können. Jetzt müssen wir uns das nochmal vergegenwärtigen. Die arabische Welt war, auch jetzt nehme ich nur die arabische Welt, bis 1989 fest im Ost-West-Konflikt eingebettet gewesen. Das heißt, es gab den Westblock und den Ostblock. Der Westblock waren die Ölmonarchien und andere Monarchien. Der Ost-West-Konflikt brachen auch für die arabischen Länder wichtige Orientierungspunkte zusammen. Gesiegt haben natürlich die Länder, die sich mit dem Westblock identifiziert hatten, das waren die Ölmonarchien. Während die Republiken selbst jetzt sozusagen einen wichtigen Allianzpartner verloren haben. Das kennen wir auch in den Transformationsländern Osteuropas. Auch dort ist Ähnliches passiert. Nur wir wissen auch, wie viele Transferleistungen in Europa vollzogen worden sind, um die Länder wie Tschechien oder Slowakei, Rumänien, Bulgarien, selbst Russland, die Ukraine, einigermaßen zu stabilisieren. Ich weiß nicht, wie viele Billionen von Dollar in den letzten 20 Jahren im Transfer von West nach Ost geflossen sind, um einigermaßen soziale Stabilität zu garantieren, um die Sozialleistungen zu garantieren, das soziale Gefüge nicht auseinanderbrechen zu lassen. In manchen Ländern ist es sehr gut gelungen, die Transferleistungen in die alte DDR erreichten ja schon fast Billionengröße, haben das Land einigermaßen stabilisiert, haben die Bevölkerung mehr oder weniger in die Logik der Gesamtgesellschaft integriert, funktionierte. Wie viele Transferleistungen sind denn nach 1989 in die alten arabischen Republiken, die sich dem Ostblock verpflichtet gesehen hatten, geflossen? Im Grunde kein einziger Dollar. Das heißt, die Länder mussten eigentlich eine Transformation durchmachen aufgrund ihrer nur ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen. Algerien hat es versucht, Tunesien hat es versucht und andere Länder haben es versucht. Aber der Effekt war, dass die Transformation nicht die Gesamtbevölkerung erreichte, sondern nur noch einen Teil der Bevölkerung, maximal ein Drittel bis ein Viertel der Bevölkerung erreichte. Die Solidaritätsleistung des Staates bezog sich also nicht mehr auf die Gesamtbevölkerung, sondern immer mehr nur noch auf Teile der Bevölkerung. Symbolisch wurde noch die Subvention von Brot oder so etwas aufrechterhalten, aber insgesamt floss die Solidaritätsleistung des Staates nicht mehr an die Gesamtbevölkerung. Hier hätte eigentlich ein ganz starker, auch ökonomischer Investitionsprozess stattfinden müssen, um die soziale Situation in diesen Ländern zu stabilisieren. Man hat geglaubt, das wird schon irgendwie so gehen. Vielleicht hat man sich auch auf die arabischen Ölmonarchien verlassen, dass die investieren, was sie nicht getan haben. Das Ergebnis war jedenfalls eine reine Katastrophe. Letztendlich konnten die arabischen Republiken, vor allen Dingen die alten Republiken, die sich dem Ostblock zugeordnet sahen, nicht diesen Transformationsprozess garantieren. Es entstand so etwas wie, im Englischen hat man das immer Stored Society genannt, eingefrorene Gesellschaften, die dann im arabischen Frühling auseinandergebrochen sind, aufgebrochen sind. Die Misere haben wir jetzt hier. Letztendlich ist eine Misere eines verlorenen Prozesses, den man hätte vielleicht vor 26 Jahren mit der großen Transformation, die 1990 begann, hätte auch schon sehen können und unterstützen können.
Ja, lieber Reinhard, wir haben noch eine Meldung von Rainer Herrmann und dann müssen wir allmählich, ich höre nämlich im Hintergrund Telefon, wichtige Telefone bei dir läuten. Rainer, bitte sehr.
Eine Frage zu einem Konflikt in Frankreich. Da findet ein Konflikt statt zwischen unter Islamforschern. Auf der einen Seite Gilles Kepel, der sagt, der islamische Staat, im islamischen Staat steckt sehr viel Islam und ist eine Folge der gescheiterten Integration. Auf der anderen Seite sagt Olivier Roy, das stimmt überhaupt nicht, der islamische Staat ist Islamismus pur oder eine Folge des Generationenkonfliktes in den Banlieues. Wer hat nun recht? Wahrscheinlich beide.
Hast du die Frage mitbekommen?
Ja. Könntest du nochmal zusammenfassen?
Also ist das, sage ich richtig, ist also die, ein Expertenstreit, ist es ein IS das Resultat des gescheiterten Islam oder ist es Islamismus pur?
Also es geht einfach um die Kontroverse zwischen, in Frankreich zwischen Gilles Kepel und Olivier Roy.
Ja.
Also das,
die wir aber nicht kennen hier. Möchte ich betonen.
Kepel hat seine eigene Interpretation. Er sieht es natürlich schon als eine sozusagen aus der islamischen Situation herausgeborene Angelegenheit, während Olivier Roy das in einer Art interpretiert. Ich glaube, dass wir hier eher in einer anderen Weise nachdenken müssen. Das allein auf den Islam zu beziehen, würde so sein, als ob man sozusagen das Umfeld, in dem sich der Islam befindet, völlig überhaupt nicht mehr betrachtet. Der Islam ist jetzt nicht so eine spektakuläre Religion, die völlig eigenständig eine eigene Weltordnung, eine eigene Weltvorstellung garantieren würde oder determinieren würde. Der Islam ist felsenfest eingefasst in das moderne Geschehen, in das Zeitgeschehen, in die zeitgenössischen sozialen Ordnungen, kulturellen Ordnungen. Und so würde ich jetzt eher danach fragen, was sind das für heute für Prozesse, die wir heute erleben, in der offensichtlich der Islam mit vollkommen eingebettet ist. Und wir erleben in vielen Ländern einen zunehmenden Desintegrationsprozess der Gesellschaft. Man hat in Westeuropa angefangen davon zu sprechen, von der Zweidrittelgesellschaft. Man hat gesprochen, dass ein Drittel der Bevölkerung irgendwie nicht mehr Teil von Gesellschaft ist, weil sie nicht mehr am Prozess der Gesellschaft teilnimmt. Da haben wir ein Problem, das sozusagen sehr allgemein ist, wo offensichtlich dann auch Menschen, die islamischen Hintergrund haben, in einem solchen Drittel vornehmlich präsent sind. Das ist auch vielfach auch ein Einwanderungsmilieu, was in Frankreich entstanden ist. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch einen Verlust oder eine Neudeutung dessen, was bisher Religion heißt, zu beobachten. Auch dort sagen viele Umfragen letztendlich institutionelle klassische Formen von bürgerlicher Religiosität mit Kirche, Moschee, Synagoge und anderen Institutionen, die das religiöse Feld vertreten, zunehmend wenig attraktiv sind. Dass etwa nur noch ein Drittel der Bevölkerung einer solchen repräsentierten Religion oder institutionellen Religion zustimmt. Stattdessen erleben wir einen zunehmenden Boom an individueller oder neu definierter Frömmigkeit, die letztendlich wenig zu tun hat mit dem, was die alten institutionalisierten Religionen vertreten. Der Konflikt ist im Islam besonders scharf, er ist also besonders militant dort. Das hat etwas mit der speziellen islamischen Situation zu tun, weil es eben dort keine Autoritätsinstitutionen gibt, eine Landeskirche oder ähnliche Institutionen, sondern jeder für sich selbst Autorität sein kann. Das ist ein Strukturdefizit sozusagen, wenn wir den Konflikt heute uns anschauen, der den Islam besonders anfällig macht für den Konflikt, den wir erleben, der aber weit jenseits des Islam angesiedelt ist, ein Konflikt, der viel genereller ist, der viel allgemeiner ist, nämlich ein Konflikt, der letztendlich das Verhältnis von Religion und Gesellschaft in der Moderne insgesamt betrifft und wir uns fragen, ist die Integrationsleistung, die beide bislang geschafft haben, heute noch gewährleistet unter welchen Bedingungen ist sie gewährleistet, wie viel kostet diese Gewährleistung und welche Möglichkeiten haben wir auch, muslimische Gemeinschaften in einen solchen Prozess zu integrieren, dass sie auch den Islam als eine Art von Integrationsfaktor sehen und nicht als einen Desintegrationsfaktor interpretieren.
Ganz herzlichen Dank, das war jetzt ein Schlusswort. Wir möchten eigentlich noch viel länger diskutieren, weil es sind viele Sachen angesprochen worden, die uns sehr interessieren. Das geht jetzt über Skype in der Länge nicht. Und deshalb haben wir ja diesen Plan gefasst, um uns dann am 2. Juli, wer auch immer dabei sein möchte, sich zu treffen in Bern. Und das ist schon mal gut. Und ich möchte gleich da noch... Ja, ich möchte da gleich noch, wo du noch zugeschaltet bist, noch eine Idee in die Runde werfen, die entstanden ist in den Gesprächen in den letzten Stunden. Eine Runde im Jahr reicht nicht aus, zwei Runden im Jahr wäre wahrscheinlich zu viel. Wir sollten eine Art Alumni-Organisation der Runden ins Leben rufen und wir werden das ganz gerne übernehmen und dann vielleicht so im zweiten Halbjahr dann nochmal darauf zurückkommen und in der Schweiz über diese Themen beugen. Und dann natürlich in der Hoffnung, dass du dann nicht in Kiew bist.
Genau. Sehr gut, ausgezeichnet.
Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Danke. Und für alle. Danke vielmals.
Und ich wünsche der Runde noch alles Gute und folgt an den Diskussionen und schönes Dortsein.
Danke.